PA ist, wenn ich nicht vor Ort bin, erstmal meine Sinnesorgane hören, sehen, untersuchen, reden.
Ach, das ist eine schöne Aussage. Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute dir diese Folge anhörst. Dieser Podcast richtet sich an innovative Ärztinnen und Ärzte und Health-Tech-Experten, die gemeinsam die digitale Transformation jetzt erleben und umsetzen. Und heute bei mir zu Gast ist der Linus Dropp. Er ist Geschäftsführer und Mitgründer von Liliencare. Und der Dr. Michael Hausen, er ist einer der leitenden Ärzte in seiner hybriden Praxis, in einer der ersten hybriden Praxen. Und in dieser Folge erfährst du, wie Liliencare mit innovativen Modellen die ländliche medizinische Versorgung revolutioniert. Das ist so eine Mischung aus digitaler, also aus Telemedizin und persönlicher Behandlung und Betreuung vor Ort. Wie sie es schaffen, Hausärztinnen und Hausärzte zu entlassen und gleichzeitig natürlich die Versorgung in den unterversorgten Regionen aufrechtzuerhalten, das ist hier die spannende Frage. Wenn du als Kollegin und Kollege neugierig geworden bist, wie digitale Lösungen und ein starkes Team, was auch getragen wird von Physician Assistants, die Zukunft der Medizin gestalten wird, dann solltest du dir auf alle Fälle diese Episode anhören. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier zuhörst oder auch zuschaust beim Videocast. Heute bei mir zu Gast ist der liebe Linus und der Michael, die sich beide jetzt einmal selbst vorstellen. Schön, dass ihr da seid. Wer möchte anfangen?
Linus. Ich mache mal den Anfang. Also ich bin Linus Drob, Gründer und Geschäftsführer von Liliencare. Hab schon eine relativ lange Historie im deutschen Gesundheitswesen, über 30 Jahre tatsächlich jetzt schon da aktiv, mal die ersten 15 Jahre bei einer Krankenkasse aktiv gewesen. Dann war ich im Bereich, der auch heute noch viele Gemüter bewegt. Ich war ein paar Jahre im Bereich Telematik-Infrastruktur, Komponenten, habe Testregionen betreut, solche Themen gemacht. Also habe da auch vergleichsweise guten Einblick bekommen. Danach war ich knapp 10 Jahre Geschäftsführer von einem Telemedizin-Unternehmen. Damals war Telemedizin vor allem Telefonmedizin. Ja, das hat sich so sukzessive dann gewandelt. Dann habe ich ein Startup gegründet, da ging es um das Thema, wie kriege ich digitale und persönliche Betreuung in einem Hybridmodell zusammen. War ganz spannend, das habe ich dann an eine israelische Firma verkauft und dadurch war ich dann auch nochmal zuletzt 2 Jahre Geschäftsführer eben in einem internationalen Unternehmen und habe das Deutschlandgeschäft von dieser Company verantwortet mit Sitz in München, habe auch spannende Sachen wie Fernbehandlungen, Telemonitoring, solche Themen gemacht. Ja, und das hat mich dann letzten Endes zu Liliencare geführt, aber dazu darf ich ja gleich noch ein bisschen was erzählen.
Ja, danke. Unglaublich viel und sehr vielseitig und zu einem Zeitpunkt, wo Telemedizin sicherlich noch gar nicht so im aller Munde war. Aber dazu sicherlich später mehr. Michael, jetzt zu dir. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, mein Name ist Michael Hausen. Ich bin 52 Jahre alt. Ich bin in den Medizinbetrieb eigentlich so reingestolpert, weil ich Zivi war im Rettungsdienst. Ich dachte, kannst du ja mal Medizin studieren. Ja, und dann bin ich irgendwann Hausarzt geworden, jetzt seit über 20 Jahren. Hausarzt mit Leib und Seele und habe zuletzt 15 Jahre in einem kleinen MVZ angestellt gearbeitet. Mir war nach einer kurzen Episode zu Beginn meiner Hausarzttätigkeit klar, dass ich nicht selbstständig arbeiten will und mich nicht selbst niederlassen will. Und war dann lange in der MVZ-Anstellung, über 15 Jahre, bis ich dann jetzt Anfang des Jahres zu Liliencare gewechselt bin. Ich wollte was Neues machen. Ich wusste, so wie es jetzt ist, wird es auf Dauer nicht mehr funktionieren. Und ich wollte ein bisschen mehr Verantwortung, ohne direkt für alles verantwortlich zu sein. Mehr medizinische Verantwortung, mehr organisatorische Aufgaben, aber nicht unbedingt die komplette Betriebswirtschaft am Bein. Jetzt sitze ich hier.
Das finde ich eine spannende Aussage. Du hast gesagt, so wie es jetzt gerade funktioniert, wird es lang nicht mehr gehen. Was meinst du damit? Oder was war da so dein erster Gedanke? Oder was dich da so angetrieben hat, zu sagen, jetzt wechsle ich da nochmal? Meinst du so das Gesundheitssystem, wie es aktuell funktioniert in Praxen, oder was war dein Gedanke?
Ja, genau, das war mein Gedanke. Eher zu sagen, wie das Gesundheitssystem leider nicht funktioniert oft. Patientenzeit wird immer weniger. Auch bei uns, wo ich vorher war, an meiner vorherigen Stelle im Umfeld, haben immer mehr Praxen zugemacht. Das heißt, immer mehr Patienten sind auf uns eingeprallt. Und irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man überlegt, wo führt denn das hin in den nächsten Jahren? Das kann so nicht weitergehen. Und ich fand den Ansatz, die Teamarbeit von Lilienkare halt hochinteressant. Und habe es einfach mal versucht. Es klappt gut. Sehr gut.
Super. Und bei dir? Ja, schön. Da gehen wir ja im Detail noch drauf ein. Und wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, wie relevant und wichtig wir Ärztinnen und Ärzte das auf alle Fälle finden, dass diese ganzen neuen technologischen Lösungen, Geschäftsmodelle, alles, was da gerade so aus dem Boden sprießt, wir im ersten Moment immer so skeptisch beäugen. Und dass es immer ganz wichtig ist, dass wir Kolleginnen und Kollegen mit vorstellen und dabei haben, die natürlich einen vertrauensbildenden Part einnehmen, weil viele das irgendwie so gar nicht nachvollziehen können, was erwartet mich denn da, und dann eine große Skepsis per se herrscht. Wir sind erstmal skeptisch und hinterfragen alles. So. Und wollen die uns da über den Tisch ziehen oder was erwartet uns? Und deswegen freue ich mich, Michael, dass du hier dabei bist. Aber Linus, du hast ja vor einer längeren Zeit dieses Problem auch erkannt. Ja, also du hast ein Problem erkannt und bietest mit Lilienkare eine Lösung an. Was genau bietet Lilienkare an? Was unterscheidet Lilienkare von anderen MVZs oder Praxen, die es so gibt in Deutschland?
Ja, also zunächst mal kann ich sagen, die Motivation, Lilienkare zu gründen, die kam jetzt auch gar nicht aus der Idee, MVZ zu betreiben oder dergleichen, sondern einfach aus einer Erkenntnis, nämlich, dass eben ein paar tausend Hausarztpraxen heute schon unbesetzt sind. Und ich hatte das so abstrakt auf dem Schirm, aber irgendwann dann eine Studie von glaube ich, von der Bosch-Stiftung gelesen, die sagten, 2035 sind es irgendwie 11.000 Praxen. Und das war dann jede fünfte Praxis, hat mich also nachhaltig beeindruckt, dass ich gesagt habe, wow, das ist wirklich ein dickes Problem. Und natürlich habe ich erstmal mit dem Hintergrund, was ich gerade erzählt habe, viel Telemedizin gemacht, habe ich gedacht, Problem müssen wir mit Telemedizin lösen. Die Wahrheit ist aber, man kann einen Teil ganz vernünftig über Telemedizin machen. Davon bin ich auch sehr überzeugt. Man kriegt aber, sagen wir mal, eine vollständige Versorgung, was das Ganze anbetrifft, jede Situation und so weiter, eben nicht aus der Ferne einerseits abgebildet. Und andererseits, wenn wir insgesamt zu wenige Ärzte haben, ja, dann bringt mir es natürlich wenig, dass ich den Arzt aus München auch in Nahstetten oder Neuburg oder wo auch immer, sagen wir mal, digital in Dialog mit dem Patienten bringen kann. Aber die Decke ist ja praktisch immer zu kurz sozusagen. Ne? Das heißt, wenn ich den Arzt per Video von München nach Nahstetten schalte, dann fehlt halt ein Arzt in München und so weiter, weil wir insgesamt einfach zu wenige Ärzte haben. Und auf den Knochen habe ich lang rumgekaut, weil für mich die Frage war, wie löst man das auf? Also Telemedizin alleine war für mich nicht die Antwort. Und dann war ich eben in Finnland unterwegs und habe ein Primary Care Center in Helsinki mir angeguckt. Und das war eigentlich so das Erlebnis. Ja, da war es völlig selbstverständlich. Seit über 10 Jahren, ich glaube 15 Jahren, machen wir es, dass roundabout 60% der Patienten, die da hinkommen, die werden von Nurses behandelt und die sehen gar keinen Arzt. Und das hat mich dann schon beeindruckt. Dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert, wie sind eigentlich die Outcomes von diesem Gesundheitssystem. Die Finnen werden interessanterweise älter als die Deutschen im Durchschnitt. Also es scheint den Leuten jetzt nicht per se zu schaden, dass offensichtlich diese Primärversorgung anders organisiert ist. Und super interessant auch, die Zufriedenheit vom medizinischen Personal in Finnland ist dramatisch höher als in Deutschland. So, mit dem bin ich im Gepäck wieder nach Hause gefahren. Und es hat mich dann einfach nicht mehr losgelassen, weil ich gesagt habe, okay, wenn wir also 11.000 Hausärzte zu wenig haben, aber wir könnten roundabout die Hälfte der Behandlung, die heute ein Hausarzt selber durchführen muss, wir könnten es wie die Finnen machen, dann haben wir gar keinen Mangel an Ärzten, sondern dann kommen wir mit den Ärztinnen und Ärzten, die wir haben, sehr gut aus. Und ja, also das ist sozusagen die Motivation dahinter, und vereinfacht gesagt ging es dann darum, wie kriege ich das eigentlich in die deutsche Regulatorik übertragen, weil natürlich wir ja doch ein sehr anderes Regulatorik-System haben als andere Länder. Und an der Nuss habe ich auch ein bisschen länger geknackt und dann praktisch aber auch eine Lösung dafür gefunden. Also wie kriegen wir das einerseits standesrechtlich, darf ich etwas delegieren und andererseits auch ökonomisch im Sinne von, kann man so eine Behandlung letzten Endes abrechnen? Also das war die erste Herausforderung. Und die zweite war, wie kriegt man jetzt Ärztinnen und Ärzte in diese unterversorgten Regionen? Das war dann die nächste Herausforderung, weil es war klar, Ärztinnen und Ärzte brauche ich zwar, sagen wir mal, deren Rolle verändert sich, die müssen nicht alles selber machen, aber sie sind weiterhin der Dreh- und Angelpunkt von so einer Praxis und tragen weiterhin in jedem Fall die medizinische Verantwortung und viele Fälle müssen die auch weiterhin selber machen, weil es ist nicht möglich, alles, was ein Arzt heute macht, auf jemand anderen zu verlagern. So, also war klar, wir müssen weiterhin Ärzte dorthin bekommen und diesen Teil, da hat die Telemedizin jetzt einen Teil der Lösung jetzt bringen können, nämlich zu sagen, können wir es nicht machen, dass wir ein attraktives Arbeitsplatz bauen für Ärzte, dass wir sagen, 2-3 Tage die Woche vor Ort in der Praxis und auf der anderen Seite im Gegenzug auch ungefähr die Hälfte der Woche von zu Hause remote arbeiten, der Praxis zugeschaltet über Video, um quasi vereinfacht gesagt zu schaffen, dass jemand auf dem Land Patienten behandelt, wo die Unterversorgung primär heute schon mit allen Händen zu greifen ist. Und andererseits, was viele Ärztinnen und Ärzte halt wollen, eben in der Stadt wohnen. Und das war vereinfacht gesagt dann das Paket, was dann klar war, so könnte man es machen. Und von hätte, kommen wir nicht wirklich von A nach B. Also habe ich gesagt, tja, dann muss es jetzt halt auch losgehen. Und so erfolgte dann halt die Gründung von Lilien Care.
Spannend, aufregend, aufregend. Michael, stimmt das alles so, was Linus sagt?
Ja, passt alles.
Wie wird das Konzept so umgesetzt? Also was reizt die Kolleginnen und Kollegen in die ländlichen Regionen zu euch zu kommen?
Also zunächst mal muss ich vorneweg hin, ich bin jetzt gar nicht so der klassische Arztfall, denn ich persönlich lebe sowieso auf dem Land. Mich hat das Konzept einfach und die Teamarbeit sehr gereizt. Aber wir haben einen anderen Kollegen bei Lilien Care, ja, der wohnt zum Beispiel in Bonn. Und der ist halt 3 Tage vor Ort und bleibt komplett dort und 2 Tage zu Hause. Und der ist damit sehr, sehr glücklich. Ich bin auch sehr glücklich. Ich habe eine 5-jährige Tochter. Ich kann an den Tagen, wo ich zu Hause bin, sehe ich sie sehr, sehr viel. Nach den anderen Tagen habe ich jetzt auch nicht so lange Fahrt, dass ich sie nicht sehen würde. Das funktioniert ganz, ganz wunderbar. Ja. Und wie Linus sagte, man kann durchaus einen Teil sehr gut telemedizinisch abbilden. Erstaunlicherweise, Hausarztmedizin ist ja Beziehungsmedizin viel. Und auch das geht gar nicht so schlecht partiell über Video, muss man sagen. Mhm. Ja, das hätte ich schwieriger eingeschätzt. Das funktioniert wirklich gut. Und ich kenne auch Kollegen, auch andere Kollegen, die natürlich in der Stadt wohnen wollen, die Infrastruktur und das kulturelle Angebot da sehr schätzen. Aber so die Beschaulichkeit auf dem Land zu arbeiten und zum Teil das von zu Hause machen zu können, das hat schon was. Das kann ich gut nachvollziehen.
Okay, das ist sicherlich ein Aspekt des ganzen Konzeptes, was Lilien Care anbietet, aber sicherlich nicht alles. Was macht ihr noch anders als andere Praxen?
Ich kann mal von der... Sorry, Michael. Ich mache mal vielleicht mal den theoretischen Teil und der Michael kann dann nochmal erzählen, wie es sich wirklich in der Praxis anfühlt. Ich denke, der wesentliche Teil ist eben nochmal diese Behandlung als Team. Und da kann ich was zur Struktur sagen. Zu der Inhaltlichkeit kann der Michael viel besser was dazu sagen als ich. Das heißt, wir haben eben auch eine Software entwickelt, die letzten Endes von den Patienten dafür genutzt wird, im Wesentlichen eigentlich einen Termin zu buchen, was erstmal sehr simpel klingt. Also es ist eine App, es ist eine Website, es geht auch über Telefon. Und das Ziel aber ist, bei jeder Terminbuchung wird über einen dahinterliegenden Algorithmus praktisch schon Fragen gestellt, um rauszufinden, wie komplex ist die spezifische Behandlungssituation dieses einzelnen Patienten, um dann möglichst präzise vorherzusagen, ist es jetzt eine Behandlung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit der Physician Assistant übernehmen kann oder aufgrund der Komplexität ist es ein eine Situation, wo es von vornherein Sinn macht, dass die Behandlung auch direkt beim Arzt praktisch stattfindet. Und das heißt, das ist ein elementarer Teil. Also wie kommt eigentlich diese Entscheidung zustande, Physician Assistant oder Arzt? Und dann gibt es noch einen zweiten technischen Teil. Das heißt, es gibt dann einen Behandlungspfad praktisch, dem der Physician Assistant folgt. Das kann man sich wie so eine Checkliste vorstellen, mhm, bestimmter Untersuchungen. Das sind Red Flags definiert. Wenn also bestimmte Sachen auffallen, dass der Fall sofort an den Arzt abgegeben werden muss. Aber sagen wir mal, der Fall läuft normal durch und es gibt kein Red Flag. Dann, und das ist der zweite, auch technische Teil, kommt jetzt der Arzt praktisch in jeder Behandlung nochmal dazu. In der Regel wird es per Video gemacht. Auch da kann Michael gleich nochmal ein bisschen mehr dazu sagen. Also so, dass am Ende der Behandlung praktisch nochmal der Arzt im Sinne von Qualitätssicherung mit in diese Behandlung, die der Physician Assistant vorbereitet hat, praktisch reinkommt und letzten Endes die Entscheidungen eben immer ärztlich getroffen werden. Also in jedem einzelnen Fall, aber natürlich mit einem erheblich niedrigeren zeitlichen Aufwand, als wenn die ganze Behandlung von dem Arzt durchgeführt worden wäre. Also ich denke, das wäre wahrscheinlich noch so dieses, was wir technologisch da drumherum gepackt haben, um das gut organisieren zu können.
Mhm. Michael, möchtest du was dazu ergänzen?
Ja, also im Prinzip, ich glaube, das kann man sich, wenn man nicht bei uns war, nicht so ganz gut vorstellen. Im Prinzip sind wir ja eine ganz normale Praxis und wir haben ein Sprechzimmer bei mir, wir haben ein Sprechzimmer beim PA, wir behandeln parallel und wenn ich vor Ort bin, ist halt, oder wir behandeln, Diagnose und Therapie liegt ja letztendlich in meiner Verantwortung. Wir sprechen gemeinsam mit den Leuten, parallel mit den Leuten und der PA kommt dann am Ende quasi zu mir, wir machen eine Supervision und wenn ich nicht da bin, dann machen wir es eben über Video. Das nimmt sich im Prinzip überhaupt nichts, ob wir es vor Ort oder über Video machen, auch für die Patienten nicht. Das ist im Prinzip ein ganz normaler Ablauf in der Hausarztpraxis mit ein paar vorgegebenen Pfaden für den PA. So kann man das beschreiben. Also es ist für die Patienten nicht wesentlich anders und es ist, ich liebe Teamarbeit. Ja. Ich habe im Rettungsdienst lange gearbeitet, ich war lange Mannschaftssportler und das ist das, was mir immer so erstaunlich aufgefallen ist im Krankenhaus. Am Anfang funktioniert das noch ganz gut und dann geht es irgendwie in die Praxis und dann ist es häufig nicht mehr ganz so gut. Und das ist ein ganz großes, mhm, wichtiges Standbein von Lilliencare, dass das gut funktioniert und dass interprofessionell gearbeitet wird. Und das bringt uns richtig voran. Mhm. Und das macht doch richtig Spaß.
Ich merke an euch beiden, für euch ist das schon so total normal, dieser Prozess und diese Zusammenarbeit und diese Teamarbeit. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die das jetzt hier hören, ich glaube schon viele Ärzte haben mittlerweile von diesem Begriff Physician Assistant gehört, aber ich glaube, es ist noch gar nicht allen klar, was das eigentlich bedeutet und wo die Grenze ist. Ich habe vor 2 Jahren schon mal einen Podcast aufgenommen, wo ich genau das Thema erläutert habe und auch ich habe noch nie mit einem zusammengearbeitet. Zu erkennen, wo ist da eigentlich die Grenze und wie nehmen auch die Patienten das wahr? Das sind jetzt 2 Fragen. Also das muss man ja alles erstmal miteinander definieren und klar kann man das alles super digital abbilden, aber wie wird es dann wirklich in der Praxis umgesetzt? Und ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Unterscheidungskriterium momentan von eurer Praxis im Vergleich zu anderen Praxen. Wo ist die Grenze? Wo hört der PR auf und wo fange ich an? Das ist also Frage 1. Frage 2 ist, Michael, du bekommst dann wahrscheinlich die Patienten, die du dann siehst, diagnostisch oder therapeutisch, wirklich perfekt vorbereitet, wo schon alles in Anführungsstriche so vorliegt und du sozusagen das abnicken darfst, nochmal hinterfragen darfst, was natürlich, also ich mache das, wenn ich in der Ambulanz bin, nicht so, ich habe das nicht, diese Vorbereitung, dass für dich du dann viel fokussierter arbeiten kannst. So stelle ich es mir zumindest vor, aber vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Was ist der PA und wo sind die Grenzen?
Ja, der PA ist, wenn ich nicht vor Ort bin, erstmal meine Sinnesorgane. Hören, sehen, untersuchen, reden.
Ach, das ist eine schöne Aussage. Ja, okay.
Das erfordert natürlich ein hohes Vertrauen in die Kenntnisse des PA, Die haben die, die ich kenne, die haben das aber auch. Und die können schon sehr, sehr selbstständig arbeiten. Also wenn jetzt ein Patient mit Bauchschmerzen kommt zum Beispiel, da natürlich untersucht den erstmal körperlich und wenn ihm irgendwas komisch vorkommt, dann macht er auch direkt einen Sono und guckt doch schon mal, was für Blut können wir abnehmen. Wenn es danach in die Richtung geht, dann wird schon mal eine Urinuntersuchung gemacht und dann hält er Rücksprache mit mir und dann überlegen wir zusammen, was ist es denn jetzt und wie gehen wir weiter vor? Braucht der Patient ein Antibiotikum, muss er in die Klinik, muss er nochmal wiederkommen zur Laborbesprechung, kriegt er ein Antibiotikum oder nicht? Das überlegen wir dann zusammen und das ist auch wirklich eine Überlegung zusammen, weil PAs haben auch ein hohes Fachwissen. Also das ist durchaus auch ein Fachgespräch. Und vor 98-99% würde ich sagen, ja, dann kann ich es am Ende einfach ablegen. Ja, das ist, so ist die Qualität.
Ja, das klingt richtig.
Ja, das ist richtig super.
Das klingt richtig gut. Ich glaube auch, dass das immer mehr Einzug halten wird. Dieses Konzept könnte ich mir gut vorstellen. Wie gehen die Patienten damit um?
Toll. Also bei uns.
Die merken wahrscheinlich die Unterschiede gar nicht, ne?
In der Sache merken die das auch gar nicht. Und es hat sich noch, wir haben noch keinen Patienten gehabt, der gesagt hat, ich will jetzt aber nur zum Arzt und nicht zum PA, keinen einzigen. Und Beziehungsmedizin kann auch von PAs gemacht werden. Auch da wird eine Beziehung aufgebaut. Ja. Und auch die sind für eine langfristige, nahe Betreuung der Patienten sehr, sehr gut geeignet. Möglicherweise manchmal sogar noch als Ärzte, weil sie ja häufig eine Vorgeschichte als Pfleger oder MFA auch schon länger haben, wo sie schon immer engen Patientenkontakt auch hatten. Ja. Und das.
Also ich denke so nicht, ja, aber also das ist eine Frage, die oder ein Gedanke, der mir kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere denkt, da wird mir ja jetzt was weggenommen. Ich weiß, dass es totaler Quatsch ist, ne? Aber ich glaube, es gibt noch so die einen oder anderen, die irgendwie Schwierigkeiten haben, so nach dem Motto, dass dann das so eine Art Konkurrenz ist in der Beziehung zu dem Patienten. Wo ist denn die Grenze? Was mache ich und was macht der PA? Oder wir könnten das PA auch irgendwann sicherlich ersetzen, obwohl wir den natürlich auch brauchen, durch künstliche intelligente Anwendungen, die auch in der Praxis, in der Diagnostik, in der Therapie mit Einzug halten werden. Ne? Also was ist sozusagen eigentlich meine Rolle als Ärztin oder Arzt noch? Wie empfindest du das?
Ich finde das bereichernd, weil ich habe noch einen Fachmann, auch wenn er eine andere Ausbildung hat, mit dem ich mich gut austauschen kann. Und wir haben den Mangel und wir haben zu wenig Zeit. Und ich finde es total toll, dass ich wirklich Patienten schon komplett vorbereitet kriege. Ist ja nicht so, dass ich in der Zwischenzeit rumsitze und darauf warte, dass mir der Patient präsentiert wird. Ich habe ja auch parallel Patienten. Ne? So ist es ja nicht. Ich finde das total klasse und ich glaube nicht, dass ein PA mal durch eine KI ersetzt werden kann, weil auch gewisse körperliche Untersuchungen und Sinneseindrücke dazugehören. Die kriegt man, also da muss die KI noch sehr, sehr, sehr viel dazulernen. Aber so in Sachen Anamnese zum Beispiel, klar, das kann man sicherlich erledigen lassen durch eine KI, wenn die gut geschult ist auf Dauer.
Mir ging es auch gar nicht ums Ersetzen, sondern als Ergänzung dabei ist. Ne? Also du brauchst sie beide, aber das ist ja gerade eine große Frage. Ich war gestern Abend erst auf einer großen Panel-Diskussion, wo wieder darüber gesprochen wurde, wie massiv der Einfluss der KI in der Medizin ist. Und ich glaube, die Ärzteschaft, viele sagen, ja, da gibt's was, aber so das ganze Ausmaß, was das bedeutet, ich glaube, da sind sich noch bislang relativ wenig klar, wie sehr das unsere Arbeitsweise verändert und deine Haltung. Ich finde es bereichernd, das finde ich einen sehr schönen Satz und ich hoffe, dass viele, die das hier hören, ich bin mir sicher, alle, die das hier hören, denken so, sonst würden sie es nicht hören, nehmen sich da ein Beispiel dran und unterstützen das. Aber Linus, das mit dem PA habt ihr von Anfang an so mitgedacht gehabt, ne? Und das hast du dir auch sicherlich wahrscheinlich in anderen Ländern als Vorbild genommen. Ich glaube, in England ist dieses gestufte Vorgehen auch Usus und in Finnland wahrscheinlich auch. Ne?
Ja, genau. Also international sind es ja Nurses, die dort auch schon viele, viele Jahre eben akademisiert sind. Mhm. Deshalb war tatsächlich erst die Schwierigkeit, als ich den Gedanken aus Finnland mitbrachte, dass es die Frage ist, wer kann das eigentlich in Deutschland diese Rolle übernehmen und die Physician Assistants. Mir ist eigentlich erst dann bewusst geworden, Ich wusste abstrakt, dass es die gibt, aber ehrlich gesagt weder wie viele es gibt, wie die qualifiziert sind, wo die arbeiten, habe mich dann halt eingehend damit beschäftigt. Und es ist super interessant. Ne? Wir haben in Deutschland jetzt roundabout 2000 Physician Assistants, gibt es schon. Fast alle arbeiten im Krankenhaus zum jetzigen Zeitpunkt. Und noch spannender finde ich, im Wintersemester letzten Jahres haben über 1500 neu das Studium aufgenommen. Das heißt, während alle möglichen medizinischen, jetzt gerade auf dieser Ebene Assistenzberufe, Pflege und so weiter, ja darüber klagen, immer weniger interessieren, sich den Job machen zu wollen, boomt dieses Physician Assistant Studium. Also das heißt, wir wissen jetzt schon relativ genau, dass wir in 2-3 Jahren in die Richtung 5000 Physician Assistants gehen. Und andererseits ist das eine, ich kann auch sehr empfehlen, in die Szene mal ein bisschen einzutauchen, weil da kommt so eine Gruppe Menschen, ne, die sozusagen, die nicht schon irgendwie eine etablierte Rolle in dem System haben, sondern die wollen Verantwortung, die gehen ja gerade erst rein. Und die sind einfach so positiv nach vorne. Ja, wir wollen da Verantwortung übernehmen, wir wollen was tun. Und es tut richtig gut in einem Gesundheitssystem, wo wir doch viel eben davon geprägt sind, irgendwelche Dinge zu verteidigen, weil wir die schon immer so gemacht haben, wenn da so eine Gruppe Menschen ist, die so nach vorne gehen und sagt, hey, wir können was, wir wollen da mitmachen und so. Und deshalb macht es viel Spaß mit denen. Und deshalb war dann klar, die Physician Assistants sind also sowohl von der Qualifikation als eben auch so von der Motivation und ich finde auch von der Haltung. Die wissen nämlich ziemlich gut auch, wo die Grenze liegt. Also es ist super wichtig natürlich, dass jemand, der dem Arzt zuarbeitet, muss vor allen Dingen wissen, wo die eigene Kompetenz endet. Genau. Und das ist mir da eben auch sehr positiv aufgefallen, dass es da ein starkes Bewusstsein dafür gibt. Ich bin nicht der Arzt sozusagen und mit dem auf das Gleiche, sondern ich habe ein Fähigkeitsset, ich bin da auch selbstbewusst. Aber ich weiß auch, dass das guten Grund hat, warum ein Arzt 11 oder 13 Jahre braucht, bis er als Facharzt tätig ist. Da liegt schon ein Unterschied zwischen einem PA und einem Facharzt.
Ich finde es auch eine hoch, also die ich bislang erlebt habe, eine hochmotivierte Gruppe. Und manchmal frage ich mich, ob das nicht sogar auch besser ist, als die Leute nach dem Abi mit einer 1-0er in irgendein Studium zu schicken und dann irgendwie studieren zu lassen, weil ich habe das Gefühl, dass die ja eine ganz andere Entwicklung schon haben und wie gesagt schon andere Berufe vorweggenommen. Meine Tochter versuche ich das auch geschmackhaft zu machen und die findet es auch ganz interessant. Mal sehen, was sie dann letztendlich irgendwann mal machen wird. Aber ja, sehr schön, dass ihr diese Gruppe nutzt und ich bin mir sicher, dass die auch definitiv weiter wachsen wird und einen großen Raum einnehmen wird, weil wir es gar nicht mehr anders schaffen und hinbekommen. So ein bisschen wie so früher, es gab ja manchmal auch so, ja, das waren noch die Schwestern, also so die Dorfschwester, die eben durchs Dorf gefahren ist, für jeden da war, so erinnerte mich das so ein bisschen dran und wir brauchen diese Abstufung in den Modellen. Gibt es, also jetzt dadurch, dass ich auch viele technologische Lösungen vorstelle, das interessiert mich schon. Du hast gesagt, ihr habt da schon Lösungen geschaffen. Nutzt ihr auch diese digitalen Anamnesen sehr aktiv und entlasten die euch schon, indem ihr die Patienten vorselektiert in diese verschiedenen Flags? Hast du ja gesagt, also passt ihr dementsprechend eure Termine an und so weiter? Also da habt ihr jetzt, ich meine, ihr seid jetzt seit Anfang diesen Jahres, war die erste Praxiseröffnung, habt ihr sicherlich schon erste Erfahrungen gesammelt und auch Konsequenzen draus gezogen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, Linus?
Genau, also es spielt eine wichtige Rolle. Einerseits natürlich, wenn der Termin gebucht wird, werden schon eben die Symptomatik, die gerade besteht, warum ein Patient überhaupt einen Termin anfragt. Und die wird auch ins Praxisverwaltungssoftware-System übertragen. Also das heißt, das ist praktisch bekannt. Und es führt eben dazu, wer ist der Behandler und auch wie viel Zeit wird praktisch schon für die Behandlung, sagen wir mal, in der Planung berücksichtigt, weil es natürlich einen erheblichen Unterschied macht. Und dann ist es so, wenn ein Patient in der Praxis selbst ist, also kann auch schon vorher gemacht werden, meistens in der Praxis, haben wir nochmal ein Anamnese-Tool. Das haben wir jetzt nicht selber gebaut, sondern das ist integriert praktisch von einem Drittanbieter, wo nochmal die gesamte Anamnese praktisch vom Patienten dokumentiert wird. Und dieses Ganze ist dann letzten Endes für die Behandlung eben schon verfügbar, sodass die Möglichkeit besteht, darauf halt schon zurückzugreifen. Insofern nutzen wir da schon die Möglichkeiten, okay, dass, wenn der Behandler loslegt, möglichst viel Transparenz geschaffen ist.
Hilft dir das, Michael?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf beiden Ebenen. Die Terminplanung, die schärfen wir natürlich immer mal wieder nach. Und die Zuteilungsalgorithmen, das ist ein ständiger Fluss, wird immer besser. Ja, ich brauche für eine Impfung halt nicht so lange wie für einen Patienten mit 100 Seiten Vorbefunden. Und wenn die App das vorher schon irgendwie so halb aufdröseln kann, ist das schon sehr hilfreich in der Terminplanung. Und die Anamnesebögen, klar, da ich kann mir schon mal vorher angucken, weshalb kommt der Patient überhaupt. Im besten Fall habe ich vorher schon mal reingeguckt, wobei das kriegen die MFAs schon hin von vornherein, da brauche ich gar nicht zu gucken, was ist das zum Beispiel, was Richtung Harnwegsinfekt, machen wir den Urin schon mal, bevor der PA oder der Arzt überhaupt schon mal gesehen hat, gibt der Patient schon mal Urin, gucken wir. Das wäre jetzt so ein kleines Beispiel, wo so eine Voranamnese den Ablauf schon beschleunigt und ich kann mich auch mal einschießen, schon mal vorher, Allergien werden zum Beispiel abgefragt, ne, akuten Gründe und chronische Erkrankungen, das ist dann schon mal alles ordentlich hinterlegt und ich kann das schon mal ein bisschen gezielter natürlich nachfragen. Das hilft und spart Zeit, definitiv.
Ich hoffe, ihr fragt auch schon ab, wie die digitale Kompetenz des Patienten ist, ne? Weil nicht unwichtig.
Ja, das buchen schon sehr, sehr viele.
Nee, jetzt mal ohne Spaß.
Ja. Also wir haben schon viele, sehr viele Patienten, die auch über die eigene App buchen, ne? Also die müssen sich auch älter, also durchaus auch über 80-Jährige, die sich ihre Termine bei uns über unsere eigene App buchen. Das ist nicht so selten.
Ja, das ist der erste Schritt. Ja, das ist der erste Schritt und der ist auch wichtig. Ich meinte digitale Kompetenz insofern, inwieweit Patienten sozusagen auch Monitoring außerhalb der Praxis sozusagen mit in die Behandlung mit einbezogen wird. Aber das ist jetzt ja nicht heute unser Hauptthema. Was mich noch interessieren würde, ist, inwieweit, also die Kollegen sind alle genervt von zu viel Bürokratie und zu viel Dokumentation und so weiter. Als Hausarzt muss man zum Glück wahrscheinlich eher weniger Briefe schreiben. Ich muss häufig sehr, sehr viele Briefe schreiben. Wie ist eure Dokumentation gestaltet? Nutzt ihr schon KI-Anwendungen zur Dokumentation oder wie macht ihr das? Was habt ihr da für Lösungen? Oder hast du gar nichts mehr damit zu tun?
KI, also Briefe schreiben wir in der Regel keine, das ist richtig. Aber wir brauchen natürlich trotzdem eine vernünftige Behandlungsdokumentation. Wir regeln das nicht über KI. Wir haben in der Software schon einige selbst erarbeitete Sequenzen drin für die häufigsten Krankheitsbilder. Und das sind halt die in der Notaufnahme klassisch Sachen zum Ankreuzen oder zum Auswählen. Und dann habe ich schon sehr, sehr viel hinterlegt, ohne selber viel tippen zu müssen. Ansonsten haben wir nicht viel zu dokumentieren. Keine Briefe zu schreiben, zum Glück.
Okay. Ja. Naja, auch das wird sich weiterentwickeln. Ich bin sehr gespannt, wohin das geht. Gibt es, Linus, von jetzt, was sind so die häufigsten Einwände, wenn du Ärztinnen und Ärzten erstmalig Liliencare vorstellst? Oder ist das die Gruppe, die am wenigsten Einwände hat und eher die Politik, die Regulatorik und überhaupt die Kammern oder KVen? Oder es würde mich so ein bisschen interessieren, was gibt es so für Gegenwind und was sind so deine Antworten darauf? Also so drei häufige Aussagen, die kommen so nach dem Motto, ja, da kommen ja wieder irgendwelche privaten Investoren oder sowas, das ist ja so der Klassiker.
Erzähl mal. Okay, dann fange ich mit dem Thema schnell an, was natürlich am wenigsten so eine inhaltliche Thematik ist, aber ja, stimmt, es ist immer, ist in der Diskussion, spielt es eine Rolle. Ja, es wird häufiger gefragt, wie wir finanziert sind. Ich muss aber sagen, weniger von Ärztinnen und Ärzten, mit denen wir sprechen, als von, sagen wir mal, anderer interessierter Seite. Die einfache Antwort ist ja, ich bin leider nicht als Millionär geboren worden, deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als das Geld, was man nun mal braucht, um so ein Unternehmen schreibt halt jahrelang Verluste, ich muss die irgendwie decken und ja, dafür mussten wir Investoren überzeugen und auch zur Wahrheit gehört, die machen das eben nicht nur aus einer Motivation, die allgemeinmedizinische Versorgung zu verbessern, sondern auch aus einer ökonomischen, aber ich würde mal sagen, wir haben stark darauf geachtet, dass die bei uns jetzt investiert sind, da ist jetzt keiner, der sagt, innerhalb von den nächsten 2-3 Jahren will ich das ganz schnell wieder verkaufen. Das wäre für mich jetzt ein No-Go gewesen, weil es ist eine lange Reise, die wir hier anfangen und nichts, wo man mal eben in 2-3 Jahren ein wahnsinniges Geld verdient. das könnte man vielleicht an anderen Stellen, mit anderen Fachrichtungen, an anderen Orten der Republik und so weiter viel, viel leichter tun.
Aber außerhalb der Medizin.
Auch noch. Aber das heißt, es ist das eine. Und ich meine, was mache ich da? Ich gehe damit transparent um. Ich sage, genauso wie ich es gerade erzählt habe, ja, stimmt, auch wir brauchen leider Geld für das, was wir da tun. Und wir haben aber gute Partner dafür gefunden. Das Zweite würde ich sagen, es ist super interessant. In den 2 Jahren, wo ich jetzt da ja grob dran bin, ne, hat sich, was das allgemeine Draufschauen anbetrifft, habe ich das Gefühl, schon total viel geändert. Also während vorher die Frage war, können überhaupt Physician Assistants oder andere Akademisierte, können die überhaupt so eine wesentliche Rolle in der Behandlung übernehmen? Das war ja lange die Kernfrage. Da würde ich jetzt mittlerweile sagen, da fühle ich mich ja schon fast wie Mainstream. Also wenn jetzt Beispiel der Hausärztinnen und Hausärzteverband mit seinem Happy-Konzept, das hat wahnsinnig viel Überlappung mit dem, was wir da machen. Und wir sind mit denen auch im tollen Austausch und gucken uns auch viel an, was die machen. Also sind das auch für mich positiv. Aber eben merkt man auch, da müssen nicht gegen die Hausärztinnen und Hausärzte arbeiten. Der Verband fordert eigentlich was ziemlich Ähnliches zu dem, was wir tun. Und andererseits, KV, und ich würde sagen, anfangs reserviert, interessiert, weil Sicherstellungsauftrag, wir sind definitiv eine spannende Lösung für eine Verantwortung, die ja bei einer KV liegt, nämlich die Versorgung in der Fläche sicherzustellen, aber natürlich auch Skepsis. Andererseits sieht man jetzt auch, ja, dass die viele KV jetzt, also nehmen wir jetzt mal KV Westfalen-Lippe, die jetzt ein Projekt schon mit Physician Assistants hat und ein sehr interessantes Positionspapier, wo ich auch sage, kann ich alles unterschreiben, was da drin steht. Nordrhein macht jetzt Themen, andere KV engagieren sich da auch. Also ich würde mal sagen, es ist immer noch so die Frage, was kann man vom Delegationsrecht, darf man dies, darf man jenes, wo sind sozusagen, wie interpretiert man die Grauzonen, die es faktisch gibt, weil wir haben eben eine Gesetzgebung und Vorgaben, die sind 20 Jahre alt, die decken viele digitale Prozesse nicht ab, die decken viele arbeitsteilige Dinge nicht ab und da haben wir unsere Interpretation und da kann man auch andere Interpretationen sich zu eigen machen. Aber ich würde mal sagen, es verdichtet sich schon dahin, dass das, was wir gerade machen, in 5 bis 10 Jahren komplett normal sein
wird. Ja, und da stimme ich dir zu. Ja. Noch ein dritter Punkt?
Ach stimmt, ich sollte 3 Punkte nennen, ja.
Oder vielleicht gibt es ja gar nichts. Vielleicht ist ja.
Ich würde einfach sagen. Bei Ärztinnen und Ärzten ist es, wenn man es auf die Zielgruppe jetzt mal bezieht, würde ich am ehesten noch sagen, dass es halt was komplett Neues ist und dass oft einfach Neugierde oder im Sinne von, kann sowas überhaupt funktionieren, wie funktioniert es, wie fühlt sich das an? Es war insofern super herausfordernd. Der Michael, der jetzt hier mit dabei ist, der war ja wirklich der erste Arzt in der Lillian Care Partnerpraxis. Der hat nur gehört, was wir vorhaben und hat sich auf das Abenteuer eingelassen. Super schwierig. Es ist jetzt ja schon viel besser, weil jetzt können wir zu den Kolleginnen oder den Künftigen, die sich interessieren, in der Lillian Care Praxis zu arbeiten, sagen, hospitier doch mal ein paar Tage in Nastetten bei dem Michael Hausen oder hospitier ein paar Tage bei dem Philipp Decker in Neuerburg. Und können sich's anschauen. Das war am Anfang war sehr herausfordernd, sagen wir, aus ein reines Konzept, das griffig zu machen. Was heißt das eigentlich? Und jetzt können wir es aber besser anfassbar machen.
Okay, also konkret heißt das, wenn hier jetzt Kolleginnen und Kollegen zu hören, die sagen, Mensch, das finde ich total spannend und interessant, können die in diesen beiden Praxen, die es bislang, es sind 2 Praxen aktuell?
Genau, es kommen jetzt noch 2 weitere zeitnah dazu, ja.
Okay, kannst du schon die Standorte sagen?
Also die werden ich kann zumindest sagen, dass die im Landkreis Osnabrück sind. Das sind 3, die jetzt kurz vor Go Live sind. Ich kann jetzt nicht so genau sagen, welche schaffen sozusagen jetzt auf Platz 1 und 2, aber Landkreis Osnabrück kann ich definitiv sagen.
Okay, also aber sie können sich bei euch melden und können auch zum Hospitieren kommen. Ihr sucht fertige Fachärzte für Allgemeinmedizin wahrscheinlich, ne? Und nicht welche noch in der Weiterbildung, oder?
Stand jetzt ja, weil wir im Moment eben noch keine Weiterbildung selber machen können zum jetzigen Zeitpunkt. Aber das ist sicherlich der Plan natürlich, da auch uns hinzuentwickeln. Genau, aber spannend ist es für uns, alle Ärztinnen und Ärzte, die sagen, och, In so einer Praxis könnte ich mir vorstellen zu arbeiten, weil wir haben einen ambitionierten Plan. Wir wollen ja wirklich bis, sagen wir mal, 2028, 2029 irgendwas wirklich in Richtung wirklich auf 200 solcher Lilian Care Partnerpraxen kommen.
Wow.
Also da haben wir schon was vor. Gut, aber angesichts von ein paar tausend Praxen, die unbesetzt sind, ist es auch leider auch nur der Tropfen auf den heißen Stein. Aber das bedeutet aber auch, es bedarf eben ganz vieler Ärztinnen und Ärzte, die Spaß haben an der Idee, in so einer Praxis zu arbeiten. Und insofern, ja, es sind sehr viele, die wir gerne begeistern möchten, in so einer Lilly Care Partnerpraxis tätig zu werden.
Michael, hast du dann noch einen wichtigen Gedanken, den du den Kolleginnen und Kollegen da mitgeben kannst? Oder gibt es etwas, was ich dich hier noch nicht gefragt habe, wo du denkst, das müssten doch die Kollegen da wissen?
Am besten vorbeikommen und gucken. Es macht einen Riesenspaß. Das ist ein super Konzept.
Ja, okay. Ja,
schon einige Ärzte auch schon.
Du, pass auf nicht, dass hier jetzt, dass da jetzt irgendwie dann 30, 40 hier da jeden Tag durchschleusen darfst.
Ja, okay,
da kommst du nicht mehr zum Arbeiten.
Naja, so viele werden jetzt sicher nicht auf einmal kommen, aber wir haben wir haben schon einige auch da gehabt. Das war auch immer eine sehr positive Rückmeldung und es gibt immer wieder neuen Austausch, neue Ideen, das ist super. Das ist ein tolles Konzept, das wird wachsen, da bin ich mir auch sicher. Man braucht zwei Grundvoraussetzungen. Man muss wirklich gerne Teamarbeit mögen und man muss PA vertrauen können und man muss auch so ein bisschen von seinem Standesdünkel und von seiner Macht abgeben können und aufs Team vertrauen. Und wenn man ein gutes Team hat, ist das auch überhaupt kein Problem. Es macht viel mehr Spaß, im Team zu arbeiten als... Also wir haben eine ganz flache, eigentlich gar keine Hierarchie, ne? Weder mit den PAs noch mit den MFAs. Das ist super, das macht mir einen Riesenspaß und das kommt auch den Patienten zugute. Da bin ich mir absolut sicher, dass das eine vernünftige Basis für eine Patientenversorgung ist. Natürlich, man muss irgendwann wissen, am letzten Endes hat einer den Hut auf. Ja, das muss man ganz, ganz, das kommt im täglichen Arbeiten sind wir ein Level, ja. Also jeder das, was er kann und was er gut kann.
Ja.
Und das macht einfach Spaß. Das ist super. Und das mache ich total gerne. Und ich kann wirklich nur sagen, an alle interessierten Kollegen, Kolleginnen, schaut es euch an. Und es wird Spaß machen und euch gefallen.
Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt und ich kann das nur unterstreichen. Das betont nochmal in dem Kulturwandel, den wir auch uns in der Medizin befinden, der extrem notwendig und wichtig ist, weil ich glaube, es geht auch wirklich nur im Team. Und ja, ich denke, wie gesagt, die es hier hören, die werden auch schon so denken und deswegen werdet ihr auch hundertprozentig die richtigen Kolleginnen und Kollegen anziehen, um die 200 Praxen zu besetzen. Linus, gibt es noch für deiner Seite zum Ende einen Gedanken, einen Wunsch oder etwas, was du den Hörerinnen und Hörern oder den Zuschauern, Zuschauerinnen hier mitgeben möchtest?
Ja, also wenn ich auf der Ebene Wunsch, wir können, glaube ich, schon auf dieser Regulatorikseite so zwei, drei Graubereiche, also vielleicht kurz, wir haben gesagt, wir fahren nicht über rote Ampeln, also wenn was hart verboten ist, das machen wir nicht in der Lilien Care Partnerpraxis, aber wir neigen dazu, wenn die Ampel auf gelb steht, dann würden wir eher sagen, fahren wir drüber, während vielleicht andere sagen würden, das sollte man bremsen. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Grau oder diese, in diesem Sinn, in meinem Bild bleiben, diese gelben Ampelbereiche, dass wir die halt klarer irgendwie regeln, weil es immer für gerade unsere Ärztinnen und Ärzte ja auch irgendein Stück weit ein Feld ist von potenzieller Verunsicherung, ja, also wie, wenn da jetzt irgendjemand sagt, ja, das darf man aber noch nicht oder kann man nicht genau so machen. Und ich glaube, die Klarheit zu schaffen einfach, halte ich für wichtig. Nach allem, was ich so höre, wird da aber auch gerade schon intensiv dran gearbeitet. Gerade an der Abgrenzung zu PAs soll es zum Jahreswechsel ein Papier von KBV und Bundesärztekammer geben und alles, was ich so dazu gehört habe.
Sehr gut.
Klingt sehr, sehr, sehr positiv, weil das letzte ist von 2017, ne, was und ich glaube, also wir sind auf einem guten Weg. Also von dem her, ich glaube, das wäre hilfreich, ja, dass alle klarere Spielregeln kriegen. Und ansonsten, was würde ich sagen? Ich glaube, was ich für wichtig halte, ist, Wir müssen, finde ich, in Deutschland mehr zu dem kommen, nicht wir machen ein Pilotprojekt hier oder wir stellen eine politische Forderung an anderer Stelle, sondern wir müssen, glaube ich, so viele Leute wie möglich müssen den Mut aufbringen, Dinge zu tun. Und ja, da gibt's auch mal eins auf die Finger und Gegenwind hat man auch im Gesicht. Aber ich glaube, immer dieses Warten, dass die Politik uns den Rahmen schafft, der perfekt ist, dass wir jetzt alle, dass wir es jetzt easy alles machen können, das wird uns nirgendwo hinführen. Deshalb sage ich mal, wäre der Aufruf an uns selbst und an alle anderen, wir müssen die Dinge machen und ein Stück weit mehr auch über die Fehler und Dinge lernen und uns nach vorne entwickeln.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort und dann ein Kompliment an dich, Linus. Ich glaube, wir haben vor einem Jahr irgendwie mal einen ersten Videocall gehabt oder sowas und da warst du mitten in so einer Verhandlungsphase. Ich weiß nicht genau, was da war und dir rauchte der Kopf und ich merkte dir an, oh mein Gott, was tue ich hier, was mache ich hier und für was mache ich das alles? Aber du hast da die unheimliche Gabe, so auch jetzt merke ich das wieder, da sehr nach vorne zu gucken, eine Vision zu haben und dich daran festzuhalten und diese Hürden zu nehmen. Und viele trauen sich das in diesem Gesundheitswesen nicht. Und du bist es angegangen und ich freue mich für euch, dass ihr jetzt schon so weit gekommen seid in dieser, ja, für mich gefühlt kurzen Zeit und eure Praxen immer schicker einrichten werdet. Und das ist die kleine Geschichte, die ich noch zum Schluss gerne mitgeben möchte. Wir sprachen das erste Mal zusammen und dann habe ich zu dir gesagt, sage mal, habt ihr denn da Schreibtische? Und du so, ja, warum? Und ich sagte, also für mich gehört zu einer modernen Praxis, dass von mir aus gerne ein Schreibtisch ist, aber der muss nicht mehr zwischen dem Arzt und dem Patienten stehen, sondern irgendwo an der Seite angebracht. Und du hast hier diesen Gedanken, du hast ihn mitgenommen, wird er denn mal umgesetzt?
Also zugegebenermaßen, im Moment ist er noch nicht umgesetzt, aber der Gedanke ist sehr stark ausgeprägt und der wird sich auch ganz sicher in den nächsten Praxen auch dann darstellen. Dann sage ich dir aber auf alle Fälle auch Bescheid. Dann
will ich ein Foto.
Absolut. Du bist die Erste, die eins bekommt.
Weil, ich weiß nicht, Michael, wie du das siehst, aber ich finde sozusagen der Schreibtisch zwischen Arzt und Patient und wenn wir es irgendwie anders stellen, fände ich auch noch einen weiteren schönen Schritt in der Entwicklung, auf eine neue Ebene zu kommen, wie wir miteinander umgehen.
Man kann sich ja Oder? Schon an die Seite des Schreibtischs setzen. Dann ist schon mal nur noch
genau.
über Eck und nicht
ja,
mehr gegenüber.
Ja.
Das wird durchaus auch manchmal
Sinne
praktiziert.
Wünsche ich ja, ich versuche das eigentlich, wenn ich in der Praxis bin, immer zu machen. Aber ja, auch da wünsche ich mir Weiterentwicklung, wie sozusagen solche Praxen auch aufgebaut sind, weil Räume schaffen Realitäten und auch die Anordnung von Möbeln, so psychomäßig das jetzt klingt, aber hat auch einen Einfluss, wie wir Medizin erleben und wie die Patienten-Arzt-Interaktion ist. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin ganz viel Spaß bei der Arbeit, Michael, und dir, Linus, weiterhin viel Erfolg mit den 200 Praxen und ja, dem Finden vieler motivierter Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin mir sicher, nach dieser Folge wird oder ein oder andere sich melden. Wohin sollen sie sich melden? An welcher E-Mail-Adresse sollen sie sich wenden?
Oh, das ist eine super Frage. Dann würde ich einfach mal sagen, machen wir das an die info@lilian-care.de.
Alles klar. In diesem Sinne, bis bald und ich freue mich, von euch zu hören. Tschüss.
Ganz herzlichen Dank, Alex.
Dann vielen Dank. Tschüss.
Ja, vielen Dank, dass du heute dabei gewesen bist. Ich finde, dass Linus Tropp und der Michael Hausen uns schon sehr beeindruckende Einblicke gegeben haben, wie eine hybride Praxis von Lilian Care aussieht. Und sie haben ja noch eine Menge vor. Die Kombination aus Telemedizin und Betreuung vor Ort, das ist echte gelebte Innovation und besonders in den ländlichen Regionen. Wenn du jetzt eine Ärztin oder Arzt bist und hast eine spannende Lösung, die dir gefällt, die das Leben erleichtert und die Versorgung verbessert von deinen Patienten und Patienten und natürlich auch dir und deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, oder du oder ihr seid ein Unternehmen, das eine spannende Lösung anbietet, dann meldet euch gerne bei mir. Vielleicht seid ihr mal bei mir zu Gast unter info@docsdigital.de. Ich würde mich sehr freuen, deine Idee, eure Lösung, eure ja, euer Projekt, was auch immer ihr tut, kennenzulernen, um gemeinsam die Zukunft der Medizin zu gestalten und nicht die Zukunft, das mag ich gar nicht mehr sagen, sondern das heute und jetzt. Ja, das ist nämlich dringend, dringend notwendig. Ich wünsche dir, wo auch immer du bist, alles Gute und bis bald. Ganz viele Grüße, Alexandra.